Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 476 des Computer Club 2. Heute an einem wunderschönen Frühsommertag hätte ich eigentlich Lust, lieber draußen zu sitzen. Ich muss mir mal überlegen, ob ich eventuell ein Außenstudio einrichten kann. Aber ich glaube, wenn da die ganzen Vögel singen, die Hühner gackern, die Hunde bellen, bringt's auch nicht so wirklich. Also werde ich mich für die Zeit der Aufnahme hier verziehen und den Schnitt, naja, den könnte ich eventuell mobil machen, vielleicht sogar portabel. Mal sehen. Also, ich begrüße Sie alle ganz herzlich, die zuhören, die etwa 5% weiblichen Zuhörer, wie ich mittlerweile herausfinden konnte, und die 95% männlichen, und möchte ein paar Themen zu Gehör bringen, die, naja, merkwürdig sind wie vieles in der Technik und von der Hilflosigkeit der Menschen gegenüber dem, was sie selbst entwickelt haben, nämlich Technik, zeugen. Von Leuten, die versuchen, mit Hilfe der Technik an unser Bestes heranzukommen, an unser Geld, und von anderen, die versuchen, Technik anders zu verwenden, als man sie eigentlich anwenden sollte. Und wenn es nur ein Spielzeug ist. Naja, mal sehen, wie weit wir kommen. Über Spenden freuen wir uns immer. Und da habe ich jetzt auf dem Konto gesehen, da hat jemand 1 Cent überwiesen. 1 Cent. Naja, viel ist es nicht. Aber ich habe mir gedacht, was soll denn das? Dann habe ich mir mal angeguckt, ob er vielleicht genannt werden will oder so. Obwohl für 1 Cent würde ich es wirklich nicht tun. Und da steht doch dann unser Verwendungszweck 14 13 99904-P. Und dahinter bitte 0800-555-0020 unterstrichen. Anrufen wegen Rechnung der Firma Telefonica Germany GmbH und Co. OHG. Was habe ich mit Telefonica zu tun? Ich habe vor Jahren mal bei den Sauerstofffunkern eine Karte gehabt, aber die waren mir, naja, einfach zu teuer. Und habe seit Jahren gar nichts mehr mit denen zu tun, weder was von denen gehört, noch die von mir. Und jetzt kommt hier so etwas. Ich habe gedacht, was soll der Quark eigentlich? Warum überweist mir jemand 1 Cent? Und sagt, ich soll sie bitte mal anrufen. Wenn jemand was von mir will, soll er mich selbst anrufen. Oder er soll mir schreiben. Oder was weiß ich auch immer. Und was habe ich mit Telefonica zu tun? Also habe ich überlegt, ist das irgendwie eine neue Masche, dass sie Porto sparen wollen, mir nicht irgendetwas schreiben, sondern 1 Cent für eine Überweisung nutzen, um zu sagen, ist billiger als eine Briefmarke? Nee, kann es ja nicht sein. Dann habe ich im Internet gesucht und siehe da, es gab einige Treffer. Es gibt also auch andere Leute schon seit Jahren, die 1 Cent überwiesen bekommen haben und immer diese gleiche Telefonnummer genannt bekamen, die sie anrufen sollten. Jo, jetzt war immer noch nicht klar, was das eigentlich sollte. Einige haben dann geschrieben, man wollte ihnen dann irgendwelche Zusatzdienste verkaufen. Für 5 Euro pro Monat konnten sie dann, was weiß ich was, irgendwelche Zusatzdienste zu ihrem Mobilfunkvertrag erwerben oder so. Wenn sie es dann gemacht haben, kam hinterher heraus, dass da noch eine Abschlussgebühr, die teilweise bis zu 25 Euro hoch war, dazu kam. Und dass Telefonica selbst gesagt hat, nee, wir sind das nicht. Wenn die sich für uns ausgeben, nee, damit haben wir nichts zu tun. Das ist eine andere eigenständige Firma, die reiten wohl nur auf der Welle. Also gearscht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ein bisschen blöd, wenn jemand irgendwo anruft und lässt sich irgendwas aufschwatzen. Nur der Hintergrund, wenn man dann mal mit dem Anwalt spricht darüber, da sagt er, ist ja ganz klar. Wir haben ein Fernabsatzgesetz. Wenn dich jemand anruft oder an der Haustür steht oder sonst was und dir irgendwas aufschwatzt, dann hast du ein Widerrufsrecht. Und wenn du da rechtzeitig widersprichst, dann ist das Geschäft null und nichtig. Wenn du aber jemand anrufst und sagst, hier, pass mal auf, da ist irgendwie, ich soll anrufen oder was, und die sagen, ja, ja, klar, und wir haben und so weiter. Das ist eine linke Masche und das ist vielleicht auch juristisch noch nicht ausgegoren. Aber wenn ich jemanden anrufe, meinen Bäcker, und sage, du, morgen früh hätte ich gern 5 Brötchen, dann gilt dieses Fernabsatzgesetz, diesen Widerruf nicht, weil ich den ja angerufen habe. Und das ist der Versuch dahinter. Man schickt also jemand einen Cent und sagt, ruf mal an, um ihn neugierig zu machen. Wieso soll irgendjemand einen Cent überweisen, wegen irgendwas? Und wenn ich anrufe und die schwatzen mir was auf, habe ich diese Leute angerufen. Und wenn die das protokollieren und nachweisen, und je nachdem, was sie dann von dem Gespräch aufnehmen und zusammenschneiden oder wie auch immer, habe ich die Arschkarte, nämlich kein Widerrufsrecht. Ich kann der Sache nicht widersprechen. Also, ist ganz klar, hat sich wieder jemand eine neue Sauerei ausgedacht. Wenn Sie also irgendwie einen minderen Betrag auf Ihrem Konto finden, mit der Bitte, eine bestimmte Telefonnummer anzurufen, freuen Sie sich. Und wenn es nur 1 Cent ist, und vergessen Sie alles andere, denn es ist ganz klar eine Sauerei. Und falls diese Dödels hier zuhören, die das gemacht haben, ich wollte nur sagen, die Welt ist nicht so blöd, wie ihr euch das denkt. Wahrscheinlich sind die schlauer als hier. So, kommen wir mal zu was anderem. Ein bisschen lustig, obwohl es auch eigentlich ein Hacker-Thema ist. Die Firma Radica, ich glaube, die gehört zu Mattel. Die sind bekannt dafür, dass sie allen möglichen elektronischen Gimmick-Kram als Spiele herausbringen. Alles mit LC-Display, und da hüpfen dann irgendwelche Männlein rum. Oder irgendwelche Spiele, Tic-Tac-Toe, Kartenspiele, Blackjack, 17 und 4. Allen möglichen Kram. Oder irgendwelche Lieblinge, die gefüttert werden müssen und so. Und die haben etwas auf den Markt gebracht. Das nennt sich IM minus, also Bindestrich, ME. So, was ist das nun? Das ist ein kleines Gerät. Vielleicht kennen Sie diese Druckgeräte für so Streifen. Früher hatte man Prägestreifen mit einer Prägezange, wo man in ein dickes Plastikband irgendwas hineingedrückt hat, Buchstaben. Heute hat man die ja, die werden gedruckt auf schmales Band in allen möglichen Farben. Und da gibt es welche, die sind ja breit, ich würde sagen so um die 18 cm breit, haben eine Tastatur, oben drüber ein Display, wo man sieht, was man später druckt, meistens. Und so in der Art ist das auch. Nur, das Display ist ein bisschen größer und das ist auch grafikfähig. Ja, sieht rosa aus. Ist wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Homepage für Mädchen gedacht. Und was macht das Teil nun? Nun, das ist zum Austausch von Textnachrichten auf kurzem Bereich gedacht. Das ist also im Grunde genommen ein Funkgerät mit Empfänger. Hier kann ich über die Tastatur Texte eingeben, die ich auch sehen kann auf dem Display. Dann schicke ich die ab und dann erscheinen die auf meinem Partnergerät. Ein schönes Spielzeug, könnte man sagen. Man kann also Nachrichten austauschen. Ich weiß nicht, wie groß die Reichweite ist, da habe ich jetzt gar nicht danach geguckt. Aber ich nehme mal an, nur ein paar Meter von einem Raum zum anderen. Und ja, damit kann man also spielen. Lustig. Aber da ist dann einer hingegangen und hat gesagt, jetzt gucken wir uns das doch mal näher an. Und der Sami Kamkar, der hat eine Homepage in Polen. Wenn Sie .pl gucken nach dem Sami, finden Sie das auch. Ich will nicht zu viel verraten, weil man weiß nicht, was dabei herauskommt. Der hat gesagt, jetzt schauen wir mal, was da eigentlich passiert. Die Struktur, wie hier die Daten ausgetauscht werden von einem Gerät zum anderen, die hat ihn interessiert. Und ihm ist dann gleich aufgefallen, Mensch, das hat doch viel Ähnlichkeit mit Funkfernsteuerungen für Garagentore und ähnliche Sachen, Markisen und so weiter. Und dann hat er ein bisschen rumprobiert und hat gesagt, okay, wenn ich so ein Ding nehme und da eine Antenne da dran mache, etwas größere, damit die Reichweite auch erhöht wird. Und alles illegal, müssen wir uns darüber im Klaren sein. Und das Ding dann umprogrammiere, dann könnte ich damit, weil das ja der gleiche Frequenzbereich ist wie diese anderen Funkfernsteuerungen, doch mal probieren, ob man so Tore aufmachen kann. So, jetzt muss man natürlich wissen, die meisten dieser Garagentore sind ziemlich blöd. Die haben einen fest eingebauten Code, der teilweise nur aus 2 Byte besteht und auch nie geändert wird. Ich habe schon immer gesagt, man kann sich ja einfach daneben stellen mit dem Funkscanner, kann das einfach abhören, und wenn man das dann wiedergibt mit irgendeinem Funkgerät oder Rechner oder einem Raspberry oder was weiß ich auch immer, dann geht das Tor auf. Das haben wir auch schon gemacht, war überhaupt kein Problem mit der elektronischen Ausrüstung, die wir haben. Einfach so einen Funksender genommen, aufgezeichnet, wiedergegeben, Tor auf. Gut, jetzt muss man natürlich erstmal in der Nähe des Tores sein, um es aufzeichnen zu können. Ist auch nicht so ganz unauffällig. Das ist so eine gewisse Sicherheit. Aber nur eine gewisse eben. Wenn es jemand drauf angelegt hat, wird er sicher eine Möglichkeit finden, irgendein Bauzelt über irgendeinem Gullideckel aufzubauen und daneben aufzuzeichnen, wie sie ihr Tor aufmachen oder so. Aber, naja. So, und Sammy hat jetzt gesagt, nee, das kann man natürlich ganz anders machen. Die Anzahl der Codes, die ist ja nun begrenzt. Wenn ich selbst probieren müsste von Hand, dann würde ich da sicherlich 1 Stunde oder 2 Stunden brauchen, bis ich alle Codes durchprobiert habe. Aber dieses feine Spielzeug, dieses IMME oder IMMI oder wie auch immer, das kann das doch von allein. Umprogrammiert auf GitHub hat er den Source Code eingestellt, dass es also jeder nachmachen kann. Er hat es auch schön auf seiner Homepage, die ich vorhin schon etwas verklausuliert genannt habe, dokumentiert komplett und auch ein Video dazu gedreht. Jo, und jetzt macht er eigentlich Folgendes. Der probiert alles durch. Und dieses kleine Spielzeug kann innerhalb von 8 Sekunden alle möglichen Codes durchprobieren. Nun gibt's noch verschiedene Frequenzen, man weiß vorher nicht, auf welcher Frequenz das ist, kann der Elektroniker natürlich messen, aber da hat er gesagt, was soll der Käse, ich baue das Ding so um, dass der automatisch die Frequenzen umschalten kann und dann probiere ich alle Frequenzen durch und dann braucht er keine halbe Stunde, um alle möglichen Codes auf allen möglichen Frequenzen von allen dämlichen Herstellern, die einen unsicheren Code verwenden und einen statischen, durchprobieren und irgendwann geht das Tor eben auf. Was will ich Ihnen eigentlich damit sagen? Ich will damit sagen, dass diese Leute, die so etwas auf den Markt bringen, zu wenig Verstand haben. Man öffnet etwas vollkommen unsicher. Man schickt ein Funksignal mit einem viel zu kurzen Code, 2 Byte ist ja einfach nur lächerlich, der nie geändert wird. Das heißt, im Grunde genommen müssten Sie, wenn Sie ein solches Tor haben, Ihren Hersteller fragen, hör mal, was ist denn das für ein Code? Der muss Ihnen garantieren, dass das ein Rolling-Code ist. Ein Code, der bestimmten Anforderungen entspricht, bestimmte Länge hat, der geändert wird, der nicht immer der gleiche ist. Das heißt, wenn ich den aufzeichne und schicke den, dann ist das wie bei, was weiß ich, beim Militär im Passwort, am nächsten Tag gibt's ein neues. Hier ist bei jeder Öffnung ein neues, wie es beim Automobilen mittlerweile gang und gäbe ist. Da haben wir eine wesentlich höhere Sicherheit. Ich denke, das ist notwendig, wenn man irgendwo im dicht gebauten Gebiet wohnt, wo viele solche Tore haben, werden sicherlich, auch wenn das jetzt in Amerika eigentlich weit Verbreitung findet, diese Code und diese Tore, aber auch bei uns habe ich schon einige davon gesehen, vor allen Dingen die billigen, dann ist es einfach wichtig, dass man das überprüft. Ich selbst habe bei mir Folgendes gemacht, wenn ich mein Tor nicht brauche, also nachts oder wenn ich wegfahre oder sowas, schalte ich komplett den Strom außen herum aus, nicht nur das Tor, auch alles andere, denn warum sollte ich eine Steckdose vor dem Haus mit Strom versorgen, wenn ich nicht da bin, damit dann die Einbrecher ihre Einbruchswerkzeuge aufladen oder betreiben können, wäre natürlich blöde. Und genauso natürlich auch der Strom für das Rolltor und ähnliches. Da ist kein Strom drauf. Das ist das sicherste überhaupt. Gut, dann kann man natürlich noch mit dem Panzer dagegen fahren, aber das macht dann ein bisschen Krach. Ich wollte Ihnen nur sagen, die Welt ist unsicher. Wir bekommen noch nicht mal böswillig von den Herstellern irgendetwas verkauft, damit die mehr verdienen. Komfort, Funk ist ja alles gut und schön. Und wer vom Normalverbraucher hat Ahnung, was dahinter steckt? Keiner. Deswegen, alle die, die Ahnung haben, helfen Sie auch Ihren Nachbarn und gucken mal, ob das ein sicherer Code ist oder bauen dem einfach einen Schalter irgendwo ein, dass sie den Strom ausschalten können aus dem Haus, wo keiner rankommt. Dann kann auch nicht von außen ein Tor geöffnet werden. Übrigens, ich habe mal gesucht nach diesen IMME. Ich finde noch Reste im Internet irgendwo. Also bei der elektronischen Bucht habe ich weltweit gesucht. Da finde ich gar nichts mehr. Und bei Amazon, die sind aber nicht mehr lieferbar. Es gibt auch noch ein paar andere Marktplätze. Da sind noch einige da. Es sieht so aus, als hätte der Hersteller reagiert und das Ding erstmal kurzfristig vom Markt genommen. Obwohl eine offizielle Verlautbarung darüber habe ich nicht gefunden. Sami Kamka muss man eigentlich danken, dass er dieses Mattel-Spielzeug Radica IMME auseinandergenommen hat und uns aufgezeigt hat, dass es wieder eine Sache gibt, wo man vorsichtig sein muss. Denn was nutzt mir eine sichere Garage mit einem sicheren Rolltor, wenn das jeder aufmachen kann mit einem Spielzeug für Mädchen? HP tönt seit Jahren da ganz laut, dass sie The Machine, die Maschine, bauen wollen. Das soll der absolute Supercomputer mit einem absoluten Riesenspeicher sein. Aber sie kommen nicht in die Pötte. Und jetzt haben sie offiziell verlautbaren lassen, jetzt werden sie erstmal ein bisschen zurückrudern und eine kleinere Maschine bauen. Aber das eigentliche Kernstück dieser Riesenspeicher, der aus Memristoren bestehen sollte, das wird wohl nicht der Fall sein. Man wird wohl erstmal herkömmlichen Speicher verwenden. Aber ich will das mal aufgreifen, um nochmal über Memristoren zu sprechen und auch über das Potenzial, was eigentlich dahinter steht. Ich weiß, wir hatten es schon mal thematisiert, aber dann eher oberflächlich. In der Elektronik haben wir so ein paar Grundbauelemente, passive Grundbauelemente. Das ist einmal die Spule als Induktivität, das ist einmal der Kondensator, dann den Widerstand und ja, und dann war erstmal nichts. Dann kam irgendwann der Memristor dazu. Die ersten Überlegungen waren, glaube ich, so Anfang der 70er Jahre im vergangenen Jahrhundert. Und das ist so ein Bastelwort oder Kofferwort, sagt man, glaube ich, aus dem Memory. Und dem Resistor, dem elektrischen Widerstand, wurde der Memristor. So, und was ist das nun eigentlich? Nun, ein Widerstand, wissen die Elektroniker auf jeden Fall, der hat einen festen Widerstand, der wird in Ohm oder Kiloohm oder Mikroohm oder irgendwas angegeben und dieser Widerstand sollte sich nicht ändern. Gut, mit Temperatur und Strom und Ähnlichem verändert er sich ein bisschen, aber der Sinn des Widerstandes ist, dass er einen festen Widerstandswert hat, der heutzutage mit Farbringen angegeben ist. Früher wurde er noch drauf gedruckt und naja, der Memristor hat auch einen Widerstand, aber dieser Widerstand ist veränderlich. Dieser Widerstand wurde, glaube ich, 2007 das erste Mal von Richard Williams aufgebaut. Und zwar besteht der aus dotierten Titaniumdioxid. Das ist, na, sagen wir mal, so eine Art Sperrschicht zwischen zwei Elektroden. Und je nachdem, wie diese Sperrschicht dotiert ist, verschiebt sich der Bereich des nicht leitenden Sperrschichtmaterials zu dem des leitenden. Den Elektronikern hier ganz kurz gesagt, wenn ihr euch an Kapazitätendioden erinnert, da hat man eine Spannung angelegt und die Kapazität der Diode hat sich geändert. Und Machst du auch heute noch. Und so ist das hier auch mit dem Widerstand. Hier wird ein elektrisches Feld angelegt und die Dotierung wird geändert von dieser Sperrschicht und dadurch ändert sich der Widerstand. Und der Gag dabei ist, wenn ich diesen Widerstandswert geändert habe, dann bleibt er auch bestehen. Es ist eine chemische Veränderung dieses Bausteins, dieses Bauelementes, dieses vierten passiven Bauelementes, das kann man an der Hysterese sehen, die geht durch Null, dass es passiv ist. Und dieser Memristor merkt sich quasi den Widerstand. So, und die Idee dahinter ist natürlich ganz klar, wenn ich ein Bauteil habe, knall ich ein elektrisches Feld drauf und dann ändert er seinen Widerstand, je nachdem, wie ich das Feld habe, dann ist das ein Speicher. Der speichert mindestens mal ein Bit. Da er aber unterschiedliche Widerstandswerte annehmen kann, könnte ich da eine ganz andere Technologie darauf aufbauen. Der braucht nur zwei Anschlüsse. Und früher hatte man, glaube ich, mal an drei gedacht und so. Früher hatte man wohl auch mal Graphenschichten dazwischen machen wollen. Braucht man alles nicht mehr. Es geht also heute im Nanometerbereich, solche Speicherzellen, solche Memristoren herzustellen, dass man von außen deren Widerstandswert ändern kann und die behalten den, die merken sich den, ich glaube sogar ewig, was wir unter ewig verstehen. So, der Stromverbrauch ist minimal. Eine Flechtzelle braucht mehr und vor allen Dingen, die braucht ja mindestens drei Anschlüsse, je nach Technologie. Und das war eigentlich so die Idee dahinter, dass HP gesagt hat, Mensch, da bauen wir einen riesigen Speicher. Der kann ja nur ganz klein sein und wir brauchen gar nicht viel Strom dafür. Und das ist die Zukunft. Es gibt wohl offensichtlich da noch einige Probleme in der Entwicklung. Deswegen ist man jetzt zurückgerudert. Leider muss man sagen, denn die Technologie dahinter, die ist ja einfach nur begeisternd. Und mal sehen, wie es weitergeht. Der Plan ist auf jeden Fall, auch in Zukunft an dieser Maschine festzuhalten und diese Memristor-Speicherbank auch zu bauen. Nur im Moment geht's noch nicht. Wir brauchen in Zukunft mehr Speicher, größere Speicher. Da meine ich nicht nur ich verkneife mir jedes Schimpfwort, es wäre sowieso zu klein, von NSA und BND und so weiter. Und auch wir brauchen es in vielen, vielen Bereichen. Wenn ich nur mal die Größenordnungen nennen kann, also HP hat geplant, und das ist auch wohl realistisch, wie es aussieht, in einem 19-Zoll-Rack bis zu 160 Petabyte Speicher einzubauen. Die Zugriffszeiten von etwa 250 Nanosekunden. Damit werden natürlich alle Festplatten und alles, was wir so haben, einfach nur tot. Die würden wir dann wirklich nicht mehr brauchen. Aus heutiger Sicht. Festplatten, das sind ja irgendwie unsterbliche Geräte. Wenn ich mir überlege, wie das mal angefangen hat mit 5 Millisekunden Zugriffszeit und Riesenplatten und Riesenstromaufnahme. Und immer wenn andere Speichertechnologien kamen, haben die Festplatten wieder einen Satz nach vorn gemacht. Andere Aufzeichnungsverfahren, andere Aufzeichnungsdichten und so weiter. Immer wieder kamen neue und da hat man gedacht, naja, jetzt irgendwann gibt es keine Festplatten mehr, weil es gibt immer weiter und die Entwicklung läuft immer weiter. Und auch wenn ich jetzt denke, vielleicht, wenn wir irgendwann so einen Memristor einschieben können, so eine Speicherbank, und dann sind die Festplatten tot, mal sehen. Ich habe so den Verdacht, dass die dann wieder irgendeinen Sprung machen und sagen, nee, wir überleben doch. Die Bundesbahn, ich will nicht über Streik sprechen, keine Angst, bleiben Sie dran, hat angedroht, und das meine ich ernst, dass sie eine App auf den Markt bringen will, zur Verfügung stellen will, DB-Navigator mit neuen Funktionen. Und zwar sollen die Fahrgäste auf dem Display eine Karte angezeigt bekommen, mit der sie bis zu ihrem Platz, wenn sie ihn nun reserviert haben, geführt werden können. Das heißt, ich gucke dann auf mein Display und ich mir in die Gegend trampel alle Leute an und irgendwann sagt das Ding dann piep und ich bin am Platz. Nee, ich muss das immer noch selbst suchen. Den ganz großen Vorteil kann ich noch nicht so sehen. Es ist einfach nur mal wieder, um in die Öffentlichkeit zu kommen. Aber dahinter stecken natürlich andere Sachen. Einmal, was ich durchaus sinnvoll finde, wenn man am Bahnsteig dahin geleitet wird, wo man einsteigen muss, wo in welchem Wagen dann der wirklich reservierte Platz ist. Dazu müssen aber noch Systeme aufgebaut werden, damit diese Ortungsfunktion auch realisiert werden kann. Und die sollen auch in den Bahnhöfen aufgebaut werden, hat Rüdiger Grube von der Bundesbahn gesagt. Allerdings, diese App, die soll noch mehr machen. Ich soll damit auch Autos von einem ganz bestimmten Carsharing-Unternehmen buchen können. Und ich soll auch auf ein Unterhaltungsportal zugreifen können, mit allen möglichen Nachrichten aus aller Welt und so weiter. Das ist alles irgendwo, naja, wer es braucht. Eine wichtige Sache, bisher war es ja so, dass ich nur in der ersten Klasse einen kostenlosen WLAN-Zugang von der Bundesbahn bekommen habe. Das will man aber in Zukunft auch in der zweiten Klasse kostenlos anbieten. Das wird ja nun eigentlich auch mal Zeit. Was kostenlos dann dabei heißt, müssen wir mal sehen. Wahrscheinlich muss man sich dann auch wieder registrieren. Und so wie am Bahnhof auch, dass man erstmal die Hosen herunterlassen muss, damit man dann für eine begrenzte Zeit Zugang hat zu irgendeinem WLAN. Es ist ja immer noch ein bisschen krankhaft. Ich bin der Meinung, es ist eigentlich ein weiterer Schritt zur Überwachung. Offensichtlich stecken hier wirtschaftliche Interessen dahinter, dass man also im ersten Schritt mal jetzt auf Carsharing-Angebote verweist und dann irgendwo Provision kassiert. Und ich denke, dass auch weitere Werbeangebote dazukommen, wenn die Bahn solche Sachen kostenlos anbietet. Wissen Sie, was Drohnenflucht ist? Tja, genau das. Wenn Sie mit einem Quadrocopter oder Multicopter einen Schaden verursachen und dann abhauen. Das nennt sich Drohnenflucht. Hört sich vielleicht einfach nur mal so lustig an, aber es gibt ganz spektakuläre Fälle und schwierige Sachen. Vergangenes Jahr zum Beispiel Bremen auf der Autobahn, die fliegende Drohne, angemeldeter Flug, gegen Auto geknallt, Unfall verursacht, ADAC mit Rettungshubschrauber und so weiter hin. An Flughäfen ist es ganz besonders gefährlich, wenn dort bei Start oder Landung irgendetwas passiert. Stellen Sie sich vor, so ein Kopter kommt in irgendeine Düse, ein Triebwerk rein oder so. Das ist also gar nicht ganz so einfach. Letztens bei irgendeiner Veranstaltung ist so ein Ding in der Nähe von unserer so geliebten Bundeskanzlerin Merkel doch auf die Bühne geknallt. Und oder so absurde Sachen wie, wie heißt ja der Typ, Moment, dieser Sänger da, Iglesias oder so, ja, der hat auch in Mexiko einen Auftritt gehabt und er sollte von einem Quadrocopter aus, sollten Aufnahmen gemacht werden und dieser Dödel greift nach dem Teil, greift in den Propeller und verletzt sich am Finger der Arme. Hat ihm keiner vorher gesagt, dass man das nicht machen darf. Aber der ist operiert worden und hat sie überlebt. Also diese Sachen, so blöde, wie ich das jetzt eben auch dargestellt habe, sind aber doch immer häufiger und es wächst zu einem Problem aus, dass es immer mehr Schäden gibt, Personen- und Sachschäden, die durch solche Quadrocopter verursacht werden. Und ich möchte alle nur warnen, Kinders, fliegt mit euren Dingen, die wunderschön sind, viel Spaß machen, aber nicht über Personen, nicht über Menschen, nicht über Autos, sondern wirklich dort irgendwo auf der grünen Wiese. Ich meine, gut, wenn das Ding auf eine Kuh fällt, dann freut sich die Kuh auch nicht und der Bauer noch weniger. Aber nicht da, wo man wirklich großen Schaden anrichten kann. Ich weiß, dass man schon darüber nachdenkt, diese Quadrocopter in irgendeiner Art identifizierbar zu machen, damit man wieder zurückgreifen kann auf den Halter, hätte ich fast gesagt. Ich habe daran gedacht, dass man ja auch Tiere tätowieren oder ähnliches kann. Also es wird da irgendwann eine Regelung geben, die uns wahrscheinlich allen nicht gefallen wird, aber auf der anderen Seite, es kann auch nicht sein, dass Drohnenflucht in den letzten Jahr auch im ersten halben Jahr dieses Jahr massiv zugenommen hat, Schäden verursacht werden und die Geschädigten bleiben dann auf dem Schaden sitzen. So, ich bleibe jetzt hier nicht mehr sitzen. Das Wetter ist immer noch schön und ich freue mich darüber. Aber ich werde mal die Sachen jetzt schneiden, so schnell wie es geht. Es dauert zwar immer noch eine Stunde, anderthalbe und ausspielen, kodieren und hochladen, aber dann lasse ich mir die Sonne auf den Bauch schauen. Das sollten Sie auch machen. Naja, wenn Sie das hören heute Abend, denke ich mal, ist die Sonne schon untergegangen. Aber Sie können ja auch sagen, ich höre mir das erst morgen an und dann haben Sie die Chance, das im Sonnenschein hören zu können. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sage Ihnen eine schöne, sonnenreiche Woche. Wünsche Ihnen, dass wir viel Zeit haben, die zu genießen. Tu den Daumen nach oben und sage immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.